Ich nicht. Ach, Tobi hat manchmal recht. Weil einige Schafe mittlerweile ja, wenn man vorne sitzt, dann noch durch die Hintertür reinkommt und man könnte die übersehen, so will ich mal meinen Blick weiten und den Eindruck gewinnen von allen, die da sind. Ja, wie vor zwei Wochen am Anfang meiner Predigt erwähnt, mit Regelmäßigkeit seit vielen Jahren gibt es den Spiegel mit einem großen Thema in der Advents- und Weihnachtszeit, diesmal die Geburt Gottes. Und ich habe das ja schon gesagt an dieser Stelle, dass das immer das Blatt ist dann für den aufgeklärten Intellektuellen, die dann die neuesten Erkenntnisse über große Fragen, wer ist Gott, wer ist Jesus Christus, was ist daran wahr, beantworten wollen für uns. Ich kann jetzt noch gar nicht mal sagen, was da steht. Ich habe die gestern bekommen, aber keine Zeit mehr genommen, das zu lesen und weiß auch nicht, welche Erkenntnisse uns diesmal vermittelt werden. Aber als ich das in der Hand habe, habe ich gestern gedacht, gut, dass wir eine objektive, einzigartige Quelle haben, wo wir Informationen bekommen können, wo wir Wahrheit bekommen über die Wirklichkeit Gottes, wo wir die Wahrheit offenbart bekommen über Jesus Christus in seinem Wort. Und auch in der unmittelbaren Begegnung, in dem Leben mit Jesus Christus bekommen wir objektive Wahrheit über seine Person, über seine Ziele, seine Absichten, über ihn vermittelt. Und sein Wort, die Offenbarung der Schöpfung, die Offenbarung in Christus und auch viele unserer Erkenntnisse machen uns die Wahrheit über Gott glaubhaft klar, vertrauensweckend. Jesus sagt das ja auch im Zusammenhang mit einigen Wundern, die er tut. Das habe ich getan, damit ihr Glauben habt, damit ihr meine Herrlichkeit seht und Glauben habt. Das ist das Vertrauen dann, das Zutrauen auch zu Gott, das dadurch entsteht. Früher hieß es in meiner Herkunftsfamilie in der Advents- und Weihnachtszeit immer erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Das mit 1, 2, 3, 4 stimmte, aber das Christkind hat nie vor der Tür gestanden. Obwohl das jedes Jahr so von meinen Eltern und Großeltern behauptet wurde. Da passierte nie was. Es waren dann immer nur die vor der Tür standen, Onkel und Tanten, Oma und Opas, die am Heiligen Abend zu Besuch kamen. Und vom Christkind, erst recht von Jesus Christus, war bei uns in der Familie keine Rede mehr. Ich hatte, weiß nicht, ob ich das Vorteil beschreiben will, jedenfalls die guten Möglichkeiten. Ich hatte eine evangelische Mutter, einen katholischen Vater, also schon ein gewisses Spektrum. Mein Vater war dann konvertiert, evangelisch geworden, sogar Presbyter in der evangelischen Kirche. Aber Jesus Christus war bei uns kein Thema. Es klang nur vorher immer an. Dann steht das Christkind vor der Tür. Also laufen konnte es mindestens dann schon. In unseren Gottesdiensten feiern wir Jesus. Feiern wir Gott, wir ehren ihn auch mit unseren Liedern, indem wir ihn beschreiben, indem wir ihn bekennen, indem wir uns zu ihm wenden. Wir ehren ihn, indem wir ihm in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit, in seinem Wirken, auch in unseren kleinen Alltagsdingen, indem wir das ausdrücken, indem wir das dankend, lobend zum Ausdruck bringen. Auch am Mittwoch werden wir Jesus feiern in der Christvesper, die Geburt Jesu. Wir feiern dann, Christus, der Retter, ist da. Wir feiern die sichtbar gewordene Liebe Gottes. Aber es ist tatsächlich schon schwer, wenn ich das mal so ganz schlicht betrachte, ein neugeborenes Kind, dann noch im Futtertrog liegend und ganz profan auch noch in Windeln gewickelt, als Gott in Menschengestalt, als Retter, als den, der verheißen ist, als Herrn des Universums, auch wenn die Engel das ja den Hirten nahegebracht haben und erklärt haben, zu erkennen. Und wir merken das ja auch, in dem, was ich gerade so erzählt habe, mit dem erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Oft ist in uns höchstens eine Verniedlichung von Jesus übergeblieben. Es gibt verschiedene andere Beispiele noch, die ich so empfinde als Verniedlichung von Christus. Manchmal, wenn man Kirchenschmuck sich anguckt, dann gibt es eine dominante, überragende Maria und Christus bleibt immer das Kind. Oder wir haben eine große Marienstatue in Trier über der Stadt, eine große Säule Maria in besonders großen Proportionen, thront darauf und unten ein kleiner Christus. Und dieser holde Knabe im lockigen Haar, der uns ja überall begegnet im Moment, den wollen wir niemand vor Augen stellen, den wollen wir nicht vermitteln, den wollen wir nicht anbeten und ehren, sondern Gottes Wort stellt uns jemand anders vor Augen. Deshalb heute ein ganz anderer Blick, eine großartige Begegnung mit Jesus. Sag ich mal so ein Stück als angemessene Vorbereitung auf die Begegnung mit dem Kind in der Krippe am Mittwoch in der Christvesper. So ein Stück präventiv, damit unser Blick geweitet ist und wir das einordnen können in der richtigen Weise als ein Puzzlestein, das, was wir am Mittwoch feiern, die Geburt Jesu, als ein Puzzlestein in dem großen Bild, das uns Gott in seinem Wort erschließt, das uns den Christus, der unser Herr ist und dem unser Leben anvertraut ist, richtig darstellt. Ich möchte den Text lesen und der Tobi blendet den ein. Und das Bild ist natürlich auch nicht das, was das Wort Gottes uns bezeugt, aber es ist ein Kontrast zu diesem Kind in der Krippe. Ich lese uns den Text aus dem Hebräerbrief, aus dem ersten Kapitel, die ersten vier Verse. Und es geht darum, in Jesus Gott begegnen. In der Vergangenheit hat Gott in vielfältigster Weise und viele Male durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Aber jetzt, am Ende der Zeit, hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Ihn hat Gott dazu bestimmt, dass ihm am Ende alles, das ganze All, als sein Erbbesitz gehören soll. Durch ihn hat er auch am Anfang die Welt geschaffen. Da fängt es erst beim dritten Vers an, aber ist okay. Die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm auf. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Durch sein machtvolles Wort sichert er den Bestand des Weltalls. Nachdem er sein Leben zum Opfer gebracht hat, um uns von unseren Sünden zu reinigen, hat er sich im Himmel an die rechte Seite der göttlichen Majestät gesetzt. Er ist so hoch über den Engeln, wie der Sohnesname, den Gott ihm verliehen hat, den Engelnamen an Würde übertrifft. Da stellt sich die Frage, und die begleitet uns ja immer wieder, taucht sie auf in verschiedenen Situationen unseres Lebens. Wer ist dieser Jesus? Unser Bibeltext beantwortet die Frage für meine Begriffe auf einzigartige Weise. Und je mehr ich das gelesen habe und mich damit beschäftigt habe in der Vorbereitung, habe ich gemerkt, da wird eine Dimension entfaltet, die meinen Blick, mein Hirn und Herz über das Fassungsvermögen hinaus fordert und erfüllt. Vielleicht sagt mancher Marathon-Nachfolger Jesu, und ich habe festgestellt, ich bin es auch, 40 Kilometer ist Marathon? 42,5. Noch besser, ich bin 42,4 Jahre Christ. So, also komme ich fast dran. Also so ein Marathon-Nachfolger Jesu kann ich ja auch sagen. Der kann vielleicht sagen, ich kenne die ganze Bibel. Ich weiß alles über Jesus. Ich kann die ganzen biblischen Wahrheiten fließend herunterbeten und bekennen. Du erzählst mir, wenn du jetzt darüber reden möchtest, wer dieser Jesus ist, nichts Neues. Vielleicht für dich nicht neu, und da kann ich mich auch mit reinstellen, aber ist das, was unser Bibeltext uns sagt, was das Zeugnis des Wortes Gottes über Jesus Christus ist, noch so neu, noch so frisch, noch so lebendig in Hirn und Herz, dass es mein Denken und Tun, mein Alltag und mein Sonntag, den Umgang mit Höhen und Tiefen, mit den ganzen Lebensherausforderungen prägt? Und wenn wir uns das so ganz ehrlich eingestehen und uns da selbst mal so ein Stück auch im Spiegel sehen, ist doch das, was wir manchmal bekennen durch unser Leben, durch unsere Aussagen, durch unser Verhalten, nicht mehr deckungsgleich mit dem Zeugnis, das Gott schon in unser Leben hineingetragen hat. Mit dem Zeugnis, das uns jetzt auch in diesem Wort begegnet. In unseren Beziehungen, Ehen, Freundschaften ist es wichtig, sich und den anderen immer wieder neu zu entdecken, neu zu erkennen. Wir gehen durch verschiedene Lebensphasen und wir entwickeln uns weiter. Klar geht es mir auch so, ich habe in Schleswig-Holstein ja gute Freunde hinterlassen und wir waren viele Jahre nicht da. Jetzt 25 Jahre sind wir jetzt hier und sind uns nicht begegnet. Und wenn wir telefonieren, ist das so, dass wir immer noch auf so einem Standbild sind, wo großes Vertrauen zueinander da ist. Ohne, dass wir jetzt wissen, wie der andere wirklich denkt und im Moment fühlt und geprägt ist und gewachsen ist. Aber für unser unmittelbares Miteinander im Alltag ist das sehr wichtig, dass wir uns immer wieder neu begegnen und entdecken. Ich bin jetzt fast 40 Jahre verheiratet. Auch schon fast Marathondistanz. Ich kenne meine Frau in- und auswendig. Da gibt es nichts Neues zu entdecken. Ich weiß, was ich an ihr habe. Oder? Das wäre eine falsche Haltung. Das wäre eine falsche Einstellung. Da passiert doch was in ihrem Leben, in meinem Leben. Da entwickelt sich vieles. Da entwickelt sich Neues. Da entwickelt sich im Leben andere Verhaltensweise in verschiedenen Lebensabschnitten. Da kommen durch Herausforderungen unseres Lebens, durch die Umstände, Wesensmerkmale in unser Blickfeld, die vielleicht noch gar nicht so entdeckt waren. Da entdecke ich völlig neue Stärken. Klammern, ganz leise, auch Macken. Danke. Schatz, das ist eine Macke, du bringst mir nichts zu trinken. Müssen andere machen. Danke. So ist es auch mit Jesus, aber unvergleichlicher Weise eigentlich. In neuen Lebensabschnitten entdecke ich ihn neu. Natürlich nicht völlig neu im Sinne von, ich habe ihn nicht gekannt, aber doch völlig neu, anders, tiefer vielleicht, stärker, sanftmütiger, als ich bisher erlebt habe, klarer, tröstender, fordernder vielleicht. Ich entdecke mehr von seiner Herrschaftsautorität und andermal mehr von seiner liebenden Zuwendung. Jesus ist für mich heute ein anderer, als er vor 40 Jahren war. Aber nicht im Sinne von, das war vorher falsch und jetzt ist er irgendwie verändert, im Sinne von, er musste sich entwickeln. So wie ein Puzzlebild. Und wenn man das legt, dann entdeckt man immer neue Details. Sie erschließen sich im Vollzuge, im Tun. In unserem Bibeltext, der ohne Anrede, sind die ersten Verse eines Briefes, vielleicht einer Predigt. In unserem Bibeltext, der ohne Anrede, ohne nette Einleitungsworte direkt beginnt, also eher unhöflich damals, da heißt es in Vers 1, in der Vergangenheit hat Gott in vielfältigster Weise und viele Male durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. So beginnt der Brief. Früher, in der Vergangenheit, hat Gott, also keine lange Vorrede, der Schreiber kommt direkt zum Wesentlichen, hat Gott vielfältig, vielgestaltig und viele Male, also häufig, oft in allen möglichen Mitteilungsformen geredet, erlebt es, hat etwas über Gott mitgeteilt, Erkenntnisse, die Menschen bekommen haben, Engelbesuche, durch die Schöpfung, wenn man sie mit offenen Augen wahrnimmt. Es gab Machterweise Gottes. Wir brauchen nur kleine Ausschnitte nehmen für die Geschichte Israels, wie sie aus Ägypten, aus der Sklaverei geführt worden. Ein Machterweis Gottes gegen eine damals dominante Armee und einen organisierten Staat, der die Leute unterdrückt hat. Er hat das Meer geteilt. Das waren alles Aussagen durch das Tun über Gott. Er hat dadurch geredet. Und dann heißt es hier, und durch die Propheten, in Träumen, Visionen, in Hörerfahrungen, die Stimme Gottes konkret und deutlich vernommen. Und die prophetischen Bücher bilden im Alten Testament ja den Abschluss, den dritten Teil. Es gibt die Tora, die Gesetzesbücher, dann Psalm und Weisheitsbücher und dann die Propheten. Können wir jetzt viel zu sagen und sie zu beschreiben. Ich will das mal so sagen. Propheten sind Interessenvertreter Gottes. Sie sagen, wie Gott eine Sache sieht. Aufdecken zum Beispiel. Wie Gott etwas einschätzt und beurteilt. Aber sie sagen auch, wie Gott die Zukunft plant. Was Gott vorhat. Und auch über lange Distanzen hin. Was sie gar nicht aus ihren menschlichen Möglichkeiten sehen können. Weil Gott sie hineingenommen hat in eine Sicht über die Zeit hinweg. Und Gott, heißt es hier, hat geredet. Oft, viel, deutlich. Aber dann kennen wir uns Menschen ja. Deswegen hat er vielleicht so oft reden müssen. Wie schnell wir vergessen. Ich spreche dann immer von der Halbwertszeit. Sogar einschneidendster Begegnung mit Gott. Wie schnell verblasst das? Wie schnell sind die wunderbaren Zusagen Gottes in meinem Leben in irgendeiner Alterssituation vollkommen platt? Manchmal wie wegradiert. Wenn da die Wahrheit Gottes ist, die er mir zugesagt hat, und da mein aktueller Lebensumstand, das hat fast eine auflösende Wirkung. Wie so ein Radiergummi radiert mancher Lebensumstand Wahrheiten weg, die Gott ganz eindeutig gesagt hat. Gott sei Dank hat er vieles wiederholt, jetzt auch in meinem Leben. Unzählige alttestamentliche Bibelstellen beschreiben das vielfältige und deutliche Reden Gottes in das Leben von konkreten Menschen hinein. Damit hat Gott etwas von sich mitgeteilt, was er will. Das zeigt uns, wie er denkt. Was er tut, zeigt uns, was er kann. Und alles zusammen sagt etwas darüber aus, wie Gott ist. Aber das sind nur Teilaspekte. Das auch, was die Propheten vermittelt haben, sind nur Bruchstücke. Das sind nur Puzzlesteine. Im Alten Testament wird uns noch nicht alles über Gott gesagt. Das sind Bruchstücke. Und daraus entsteht nur ein sehr unklares und manchmal einseitiges Bild. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Sagt euch jetzt nicht so viel vielleicht, da könnt ihr mir aber vertrauen, dass ich jetzt nicht irgendwas euch unterschiebe. Nehmen wir mal den Propheten Amos. Was hat Gott dem Amos gesagt? Und wenn wir daraus Schlüsse dann ziehen darüber, wer Gott ist, wäre das nur ganz kleine Puzzlesteine, ein ganz begrenztes Bild. Er hat zum Beispiel dem Amos beauftragt, dass er deutlich werden soll gegenüber dem, was damals in Israel passierte. Und wir würden das heute sagen, gegen die soziale Ungerechtigkeit, er hat so Gesellschaftskritik im Namen Gottes betrieben, im Auftrag Gottes. Kritik gab es von ihm zum Beispiel an den Gottesdiensten, die er im Namen Gottes von Gott her hörend weitergegeben hat. Er hat gesagt, ich kann das Geplärr eurer Lieder nicht mehr hören. Das hatte Gott ihm gesagt, über das, was da konkret los war. Und dann heißt es weiter, denn, das Warum gibt es nämlich auch, warum man es nicht mehr hören könnte, ist nur ein Beispiel jetzt. Denn, wenn ihr nach dem Gottesdienst hinausgeht, dann haut er dem Schwachen aufs Maul und beutet eure Arbeiter aus. Wenn das jetzt mein Gottesbild prägen würde, so ist Gott, dann würde ich sagen, hey, der ist ein super guter Gewerkschaftsboss. Der legt den Finger in die Wunden von diesen Missständen, wie Menschen miteinander umgehen, auch im Arbeitsleben. Das ist jetzt noch ein bisschen mehr als Gewerkschaftsboss, ne? So, das wäre dann doch ein sehr begrenztes Bild von Gott. Was sich aus dem, was Gott da sagt und was Gott damit auch tut, rüberbringt. Es geht noch weiter und da kommen ganz klare Sachen. Die einen haben fette Bäuche und die anderen sind am Verhungern. So könnt ihr Gottesdienst nicht feiern. Mit diesem Zwiespalt, mit diesem Gegensatz eurer Alterswirklichkeit. Wenn man daraus jetzt etwas ableitet, und wir merken das ja auch immer wieder, auch in bestimmten Lehren, die da sind, sie begrenzen sich in dem, worauf sie sich gründen, auf ein paar biblische Aussagen, die aber gleichzeitig nur ein ganz schmales Bild darstellen. Und das gibt auf einmal diesen Akzent. Amos bekommt diese Puzzlesteine aber von diesem menschlichen Egoismus und von Gottes Gerechtigkeit gezeigt. Und wir sehen einen anderen Propheten, und ich kann auch nur Bruchstücke kurz nennen, Jesaja. Jesaja, und so fängt er schon an, sieht Gottes Heiligkeit. Er sagt in der Begegnung, ich bin ein sündiger Mensch, weh mir, ich vergehe. Und Jesaja bekommt einen Blick über zukünftige Dinge und er kriegt eine wunderbare Klarheit schon vermittelt, wer dieser Jesus ist, was ganz wesentlich durch Jesus geschieht. Wir kennen das ganz deutlich, dass er das erkennt, dass Jesus unsere Schuld trägt, dass Jesus für unsere Krankheit sein Leben gegeben hat. und dass wir durch seine Wunden geheilt werden, das erkennt er schon 600 Jahre früher. Und wenn wir daraus jetzt, aus dem, was das Alte Testament uns da sagt, sagen, wie ist Gott? Da erkennen wir noch viele andere Facetten, Puzzlesteine der Wirklichkeit des Wesens Gottes. Bruchstücke aber gleichzeitig. Keiner der Propheten hat die Wahrheit über Gottes Wesen im Ganzen erfasst und vermittelt, können wir sagen. Aber jetzt, so fängt dieser Vers ja an, am Ende der Zeit, oder beziehungsweise schon der zweite Vers, aber jetzt am Ende der Zeit hat Gott zu uns gesprochen, heißt es da, durch den Sohn. Wir sehen ein Bruchstück nach dem anderen. Aber viele wichtige Steine schon, die können schon viel vermitteln. Die Tatsache, dass Gott sich als Schöpfer offenbart, das erkennen wir schon ganz viele Dinge, die für unsere Existenz ungeheuer wichtig sind. Wo ich meine Herkunft habe, von wem ich gewollt bin, wie ich gemacht bin, zu was ich gemacht bin. Da gibt es schon ganz viele Bestimmungen für unsere menschliche Existenz. Aber Bruchstücke, wenn es darum geht, um die Frage, wer ist dieser Gott? Ich habe vorhin gefragt, wer ist dieser Jesus? Und das kriegen wir zusammen jetzt. Gott hat am Ende der Zeit gesprochen durch den Sohn. Und dieses Puzzle wird in unbeschreiblich großer Weise ergänzt. Zwischen der Zeit der Propheten des Alten Testamentes und der Wiederkunft Jesu und der Vollendung aller Verheißungen hat Gott durch den Sohn geredet. Am Ende der Zeit, das ist ein langer Zeitraum, wir merken das, ne? Der Brief an die Hebräer, 2000 Jahre her, und dann heißt es schon, am Ende der Zeit hat Gott, als Jesus da war, da hat das Ende der Zeit begonnen und wir sind immer noch in diesem Zeitraum, jetzt schon über 2000 Jahre, wir sind mittendrin in dieser letzten Zeit, zwischen dem ersten Kommen Jesu, das wir am Mittwoch im Blick haben, und der Wiederkunft Jesu. Und dann heißt es durch den Sohn. Sohn steht hier nicht so sehr für Nachkommensbeschreibung, wie bei mir jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, durch meine Söhne, Simon, Tobi, Stevie, sondern für die besondere Rolle, für die besondere Stellung Jesu und für die besondere Beziehung und Einzigartigkeit Jesu. Aber dann müssen wir fragen, was hat Gott zu uns gesprochen durch den Sohn, durch Jesus. Wir haben das gelesen. Gott hat in vielfältiger Weise durch die Propheten gesprochen. Kannst du nachlesen. Ist uns erhalten. Was hat Gott da über sich mitgeteilt? Was liegt Gott am Herzen? Was ist Gott wichtig? Wie plant Gott die Zukunft? Wo kommt das alles her? Wie denkt Gott über? Das können wir ganz deutlich aus dem Alten Testament lesen. Es offenbart uns das, was in Gottes Herzen ist. Und jetzt redet er durch den Sohn. Und was hat er uns durch den Sohn, durch Jesus gesagt? Und das ist wieder beides. Es sind nicht nur die Worte, sondern beides. Tun, reden und tun. Martin Luther hat mal gedichtet und ich vermute so in Ironie. Was liegt dort in dem Krippelein? Wie ist so schön das Kindelein? Es ist das liebe Jesulein. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, so liebe Jesulein, dann kriege ich immer Gänsehaut, aber nicht vor rührenden Gefühlen, sondern auch anderer Intention. Das Krippelein, das Kindelein, das Jesulein, ist es das? Hat Gott uns gesagt, frohe Weihnachten, lieblich, brav, nett, gefühlvoll? Bei mir ist das natürlich auch so und das ist richtig und gut. So ein Neugeborenes löst wunderschöne Gefühle in uns aus. Und Familie Kloppenburg hat bei WhatsApp extra so einen eigenen Bereich, wo sie sich ständig Bilder schicken von überfetten Hängebauchschweinen, aber auch von Enkelkindern, also jetzt aus unserer Perspektive. Super schön. Man sieht die Gesichter, man sieht sie an und das bewegt einen, das rührt einen, das ist einfach schön. Was da alles so unständig begegnet. Schon am frühen Morgen einen glücklichen, seligen Julian, Kasimir. Schön. Aber bringen wir das mal in Verbindung. Ich will damit nicht sagen, vergesst das mit der Krippe, vergesst das mit dem neugeborenen Jesus, mit dem fleischgewordenen Wort Gottes, mit Heiligabend. Nein, es wird in der Christfestfeier am 24. ein Puzzlestein des Redens Gottes durch den Sohn sichtbar gemacht. Und da sollten wir hinhören. Der Puzzlestein, auch wenn es nur ein Puzzlestein ist an diesem Tag, da sollten wir hinhören. Was sagt uns Gott durch diesen Bericht von der Geburt Jesu? Da sollten wir hinhören. Und das feiern wir dann, was wir da erkennen dürfen, was da passiert, was da geschieht. Wir feiern nicht eine besondere Stimmung, ein süßes Baby und dann auch noch Stallromantik oder sowas, wobei das sicherlich keine Romantik war für die Leute. Ein Puzzlestein. Die Geburt Jesu, das ist die Nachricht, das ist ein Ausschnitt aus dem Leben Jesu, das uns etwas offenbart über Gott. Gott hat am Ende der Zeiten gesprochen durch den Sohn. Und wenn Gott redet, eben auch durch Handeln, durch seinen Sohn, dann ist das Offenbarung. Damit zeigt Gott etwas, was sonst hinter diesem Vorhang, hinter dem wir nicht schauen können, der unsichtbare Welt Gottes, erkennen können. Da tritt Gott hinein in unsere Erkenntnisdimensionen, in unsere Verstehenssphäre und teilt sich mit. Und deswegen kann ich sagen, Mensch, wie froh bin ich. Wie froh bin ich, auch am Anfang der Geschichte der Menschwerdung Jesu schon hinschauen zu dürfen, schon hören zu dürfen, schon das so begreifen zu dürfen. Da fängt Gott an, auf eine ganz neue Art und Weise zu reden, sodass wir Klarheit kriegen, sodass wir ein Fundament kriegen, sodass Vertrauen entsteht. So dürfen wir das begreifen. Manchmal lechzen wir danach nach aktuellen prophetischen Eindrücken für uns und unsere Situation. Wenn wir das aber begreifen, das, was Gott da tut, das ist aktuelle Reden Gottes in meine Situation hinein. Und wenn ich dann am Heiligen Abend nur verstehe, für mich ist Jesus Christus gekommen, dann habe ich doch schon unheimlich viel verstanden, dass mich wieder tragen kann für eine ganze Zeit. Oder das Unbegreifliche, dass Gott Mensch wird. Dann frage, warum macht Gott das? Was hat er da für eine Absicht? Die beantwortet uns das Wort Gottes, diese Fragen. Aber nicht nur, wir kommen zusammen, wir spulen das Programm runter, es ist jetzt gerade der Feiertag, fällt genau auf das Datum, kann ja keiner sich wagen, worüber was anderes zu predigen, ne? Als über Weihnachten, am Weihnachten. So. Wir sind ja schon toll in unserer Gemeinde, dass wir die Adventstage nicht so verengt sehen. Dürfen aber auch. Das ist ein Ausschnitt aus dem Leben Jesu. Wir haben heute in dem Text aber, den wir hier vor uns haben, eine Weitwinkelaufnahme. Auch gegen die wirkliche zunehmende Verniedlichung Jesu, nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern auch in uns, die uns immer wieder passiert. Gerade auch in dieser Zeit. Unser Text sagt, ihn, diesen Jesus, hat Gott dazu bestimmt, dass ihm am Ende alles, und da steht ein Wort Pantheon, das ist das ganze alles, ganze Universum, alles als sein Erbbesitz gehören soll. Also ich will das auch mal wieder runterbrechen, klein, das ist aber auch wieder doof. Alles, was wir beschreiben und erklären, sagen, ist wieder Verniedlichung. Ne? Aber wenn ich in einem Haus wohne und es wird angekündigt, es gibt bald einen neuen Hausbesitzer, oder wir kennen das bei Firmen, da gibt es bald ein neues Unternehmen, das bei euch einsteigt, ne? Dann hört man schon mal hin. Was ist denn da los? Was kommt denn auf mich zu? Was haben die denn für einen Ruf? Was haben die für einen Ruf? Beckinger Schraubenfabrik, ne? Da ist das. Und auch an vielen anderen, was haben die für einen Ruf? Wenn Christus eines Tages alles gehört, und das hat ja mit meinem Leben was zu tun, ne? Auch ich grundsätzlich erstmal ihm dann begegnen. Ich kann das jetzt ergänzen als Richter. Aber wenn das so ist, dann frage ich doch, hey, was kommt auf mich zu? Und da es sich jetzt in eine Person, reduziert ist ein doofes Wort, das jetzt auf eine Person sich bezieht, frage ich doch, wer ist diese Person? Wem begegne ich da? Das sind ganz wesentliche Sachen. Gott hat diesen Jesus, seinen Sohn, dazu bestimmt, dass ihm am Ende alles als sein Erbbesitz gehören soll. Boah, in welche Liga spiele ich auf einmal mit meinem Gedanken? In welche Liga? Nicht mehr hier so, was weiß ich, was haben wir hier? Völklingen, Heidstock-Verein, ich weiß es nicht. Vierte Kreisliga oder sowas? Nee, ich spiele jetzt in Universumsliga, in der größten Größenordnung, die ich mir nicht vorstellen kann. Und dann heißt es weiter, durch ihn hat er auch am Anfang die Welt geschaffen. Aha, da steht Jesus auf einmal vor meinen Augen. Dieses Kind in der Krippe, der wird der Erbe über alles. Das kann ich ja vielleicht noch irgendwo einordnen. Ne? Gut, das ist mal die Zukunft für dieses Kind. Wenn man Kohle hat, weiß man, wenn das nicht irgendwie eine Inflation oder eine Wirtschaftskrise kommt, kriegt mein Kind mal irgendwann das Erbe. Aber hier wird gesagt, dieses Kind, und ich sehe es ja jetzt fängt ja das Leben eigentlich erst an, das war schon am Anfang dabei, mitgewirkt in dieser Schöpfung. Das spielt das doch schon in einer anderen Liga. Da fragst du dich doch, wie kann das dann sein, dass sie den um einen Windeln packen müssen? Ne? Entschuldigung, so profane Gedanken, aber ist doch so. Und da sehen wir, wie er bereit ist, sich zu erniedrigen. In welche Liga hat dieser Jesus gespielt? Er nahm es nicht als einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern äußerte sich. Da sehen wir auf einmal, viele Dinge kriegen wir eine Klarheit drüber, die die Bibel uns bezeugt in der Beschreibung dieser Person und seiner Geschichte. Das höre ich jetzt von Gott, aus seinem Wort über Jesus. Und es wird dadurch schon ein ganz anderes Bild über Gott und über Jesus. Und in Vers 3a heißt es ja, die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm auf. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. So ein ganz besonderer Vers. Die ganze Herrlichkeit leuchtet in ihm auf. Also in ihm, das heißt nicht so irgendwo nur innerlich, sondern in seiner ganzen Person. In ihm, in seiner Person leuchtet die ganze Herrlichkeit auf. Und in ihm, also auch wieder in seiner Person, nicht nur innerlich irgendwo, hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Keiner kann sagen, ich habe Gott gesehen. Keiner kann sagen, ich kann diesen Gott wirklich erkennen in seinem Personsein. Ich kann Fußabdrücke Gottes in dieser Welt erkennen, in der Schöpfung, in verschiedenem Handeln. Aber hier wird auf einmal gesagt, hier ist etwas sichtbar gemacht worden. Hier kriegt das Reden Gottes, das sich Mitteilen Gottes eine andere Dimension. Und ich begreife auf einmal, wie wichtig Jesus ist. Wie wichtig Jesus ist. Wie wichtig ist, Jesus zu kennen. Wie oft heißt es jetzt das kleine Jesulein, das Kindlein in der Krippe? Und auf der anderen Seite hier im Wort Gottes, die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm auf. In seiner Person hat Gott sein Innerstes mitgeteilt. Und wir merken, das ist eine andere Qualität des Redens Gottes. Jetzt geht es nicht um einzelne Puzzlesteine in konkreten Sachzusammenhängen. Um ein Volk zu ermutigen, um ein Volk wieder auf den richtigen Weg zu bringen, irgendetwas. Es geht hier nicht um Puzzlesteine, kleine, zwei, drei, werden wir jetzt mal dazusetzen. Als ich diesen Teil des Textes mehrmals gelesen habe, hat es mich fast umgehauen. Was hatte ich hier mit meinen Augen, Gedanken, meiner Wahrnehmung berührt? Ich habe auf einmal gemerkt, was berühre ich da? Was berühre ich da? Gewaltiges. Das hat mir wirklich Ehrfurcht eingeflößt. Ich habe gedacht, das kann ich nicht predigen. Herr, ich bin unreiner Lippen. Ich bin zu wenig, zu klein. Du bist zu groß, zu vollkommen. Vielleicht würde ein junger Mensch sagen, boah, das ist voll krass, was da gesagt wird. Das hat mich ganz tief erreicht. Die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in Jesus auf. Durch Jesus hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Und wir merken, innerstes Wesen beschreibt uns nicht das, was Gottes Person ausmacht, Personsein ausmacht. Da kriegen wir das eins zu eins vermittelt. So ist Gott. Und ich habe gedacht, was ich oft denke in dem Moment, so als es um diese Dimension hier geht, die ganze Herrlichkeit Gottes, sein ganzes innerstes Wesen, mal das mal, mal das mal. Ich hätte den Auftrag an Simon geben müssen, der als Künstler muss er das ja können. Ich habe nur Bilder, die alles wieder verkleinern, wenn ich malen würde von ihm. Nicht zwei, drei Puzzlesteine, ein Riesenpuzzle. Zu groß, zu viel, zu schwer, nicht in mein Hirn und Herz zu pressen. Das bist du, Jesus. Mein Jesus ist so. Und ich könnte es dir jetzt nicht erklären. Ich kann ein paar Beispiele nennen, ein paar Bruchstücke weiterhin nur nennen. Also sind wir vielleicht in unserem geistlichen Leben auch, sag ich mal, noch bei den Propheten, also nichts dagegen, die zu lesen, aber ich sage das nochmal, Stückwerk, oder bist du noch in der Krippe, ein Puzzlestein oder schon weiter? Als ich das so bedachte, wie willst du das vermitteln, dann hatte ich so einen Eindruck von unserem Gottesdienstraum, also kein wirklich klares prophetisches Bild, aber so einen inneren Eindruck von unserem Gottesdienstraum, und ich stehe hier auf der Kanzel und hier haben wir ja eine bestimmte Fläche und dann dieser Text, und ich habe gedacht, auf diese kleine Fläche reduzieren, diese Wahrheit und in meine kleinen Worte packen, diese Wahrheit, schon alleine der Begriff, die ganze Herrlichkeit Gottes, und ich habe gemerkt, das geht nur geistlich wahrzunehmen, das geht nur anbeten, glaubend wahrzunehmen. Anders geht das gar nicht. Und ich habe gemerkt, das breitete sich aus in mir, das breitete sich aus in der Gemeinde. Nicht die kleinen Worte auf der Kanzel, sondern das, was wirklich größer ist, die Wirklichkeit Gottes, die er bezeugt. Es füllt den ganzen Raum, die Nebenräume, den Kellerraum, geht über die Straße, geht weiter durch unseren Ort, durch die Stadt. Und wir kennen das alttestamentliche Wort, da hat einer auch schon einen Blick getan, noch nicht so präzise und noch nicht so nachher deutlich, viele, viele Puzzlesteine in Jesus, sondern alle Himmel, Himmel können die Herrlichkeit Gottes nicht fassen bei der Tempelfrage, und trotzdem ist Gott eingezogen. Und das ist genau unsere Situation. Es ist nicht fassbar und trotzdem zieht Gott ein. Kein Wunder, dass man manchmal alles wehtut, ne? Oh, das ist zu eng für ihn. Ist lächerlich, ne? Wenn ich sage, auf der einen Seite ist es lächerlich, wenn ich sage, ich erkläre dir Gott. So. Ist lächerlich, ist anmaßend. Ich erkläre dir Gott. Wenn ich diese Haltung habe, zu meinen, ich kann Gott erklären, dann bin ich wirklich lächerlich. Weil ich kann es nicht fassen. Alleine das, was er schon durch seinen Sohn offenbart, ich kann ihn bezeugen. Ich kann die persönlich erlebten Dinge mit Gott bezeugen. Die Erkenntnisse, die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und dazu werden wir eigentlich auch nur aufgefordert, ne? Er gibt uns die Kraft seines Geistes, damit wir Zeugen sein können, bezeugen können. Und dass es Kraft ist, wenn es wirklich in unserem Leben und Herzen angekommen ist, durch den Geist Gottes, dann hat es auch eine Kraft. Dann erreicht uns das. Ich kann nur bezeugen, was ich gehört und gesehen, geschmeckt und gefühlt, erlebt und erkannt habe. Aber ich darf nicht mehr sagen, ich erkläre dir Gott. Ich kann das eigentlich nur demütig sagen. Ich bin froh, dass ich viele, viele Puzzlesteinchen schon erkennen konnte, und davon kann ich dir was erzählen. Und ich kann jetzt zum Beispiel auch nicht mehr singen, mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig. Mein Gott ist zu groß, maßlos groß. Es gibt keinen Messwert dafür, mein Gott. Es gibt keinen Messwert. Und deswegen nur Kompromisslösungen, wenn ich irgendwas abbilden möchte. Und mein Gebet ist eigentlich, Herr Jesus, durchströme mit der Flutwelle dieser Herrlichkeit, mit der Flutwelle deines Wesens, deiner Größe, deiner Vollkommenheit, mein Herz, unsere Gemeinde. Und wir können das sagen, auch wieder so sachlich trocken, der Sohn, Jesus, ist die höchste und angemessenste Offenbarung Gottes. Eindeutig und nicht mehr bruchstückhaft. Das ganze Puzzle liegt auf dem Tisch. Und wenn ich Tisch sage, finde ich das schon wieder furchtbar dämlich, weil Tisch ist schon wieder begrenzt. Ne? Es gibt keinen Raum, wo ich das Puzzle über die Wahrheit Gottes ausbreiten könnte. Wir sehen Gott vor uns in diesem Jesus. Die gesamte Schönheit Gottes. Hier heißt es im Text auch noch, durch Jesus hat er am Anfang die Welten geschaffen. Könnte man auch anders übersetzen, da steht Äonen, die Zeitalter, also alle Zeiten, aber wir können das auch trotzdem Welten übersetzen. Der Sohn wird das ganze All ererben, das ganze All. Durch sein machtvolles Wort sichert er den Bestand des Weltalls. Merkst du? Wo bist du da unterwegs jetzt? Gedanklich. Durch sein Wort, machtvolles Wort, sichert er den Bestand des Weltalls. Also unseres Universums. Er hält alles am Leben. Das, was er geschaffen hat. Sein Wort schafft auch Realität. Ist doch klar, er ist Gott. Wenn er zum Kranken spricht, steh auf, dann bist du geheilt. Sein Wort, wirkungsmächtiges Wort, schafft neues Leben, gottgemäßes Leben, das richtigen Anteil hat an dieser Dimension. Herrlichkeit und innerstes Wesen Gottes. Wenn er zum Sünder spricht, dir sind deine Sünden vergeben, dann sind sie getilgt. Und das wird in unserem Text auch noch gesagt. Nachdem er sein Leben zum Opfer gebracht hat, uns von unseren Sünden zu reinigen. Auch die Seite wird uns in diesem Wort beschrieben. Der kann doch vergeben. Und das ist dann Wirklichkeit. Absolute Wirklichkeit. Und ich brauche mich nicht selbst anklagend immer noch in den Hintern treten, weil ich noch sowas gemacht habe. Wenn er zum Sturm sagt, sei still, dann ist der Sturm vorbei. Weitere Aussagen hier in unserem Text, den ich hier die vier Verse habe, kann ich gar nicht mehr machen. Das sind noch viele, viele Predigten wert und gleichzeitig kann ich sagen, ich kann das nur noch bescheiden predigen über ihn, weil ich kann dem nicht entsprechen. Ich habe keine Worte. Aber ein paar Worte doch noch mal zum Höhepunkt in Vers 3a möchte ich ergänzen. Die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm auf. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Wer den Gott der Christen kennenlernen will, der kommt an Jesus nicht vorbei. Das ist mir nochmal ganz neu klar geworden. Ich weiß auch, wen ich zu predigen habe, zu wen ich die Menschen einzuladen habe. Das ist nochmal ganz klar geworden. Es war mir vorher klar, aber unumstößlich klar. Wir können Gott nicht kennen. Auch das ist nochmal ganz klar. Wenn wir Jesus nicht kennen, er ist die höchste Offenbarung Gottes. Und die Bibel geht ja noch weiter, Gott selbst dann. Im historischen, von der Bibel beschriebenen und im auferstandenen Jesus, heute begegnet mir Gott. Gott kommt uns da ganz nah, wird Mensch. Und damit erfahrbar deutlich. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus, selbst denen, die Gott kennenlernen und erleben sollen und wollen. Aber die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm auf. Die ganze Ausstrahlungskraft der Vollkommenheit Gottes, sein Licht, seine Heiligkeit, seine Größe, seine Macht und Majestät. Jesus strahlt aber nicht, weil der Vater ihn anstrahlt, wie die Erde von der Sonne angestrahlt wird und darum auch von der Entfernung hell wahrgenommen werden kann, sondern er hat die ganze Herrlichkeit Gottes in sich. ist selbst Gottes Herrlichkeit. Und dann passieren so Sachen bei diesem irdischen Jesus, dass eine Frau sagt, wenn ich nur den Saum deines Gewandes berühre, bin ich geheilt. In Jesus hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Wörtlich, dieser, also Jesus, ist die Ausstrahlung seiner, also Gottes Herrlichkeit und der Ausdruck seines, also Gottes Wesens. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Das Wort für Ausdruck kommt hier im Neuen Testament nur an dieser Stelle vor und heißt Charakter. Kennen wir, ne? Charakter. So. Den Charakterlosen kennen wir, ne? Und der Charakter hat, den kennen wir auch. Und das meint etwas Bestimmtes damals. Charakter meint Abdruck, Abbild, Prägung. So wie man Münzen prägt, die tragen den Abdruck der Prägung. Genau eins zu eins. Das, was da hineingeprägt wird von dem Prägestempel, ist nachher genau abgebildet. Ganz genau, ganz präzise. Oder wenn man ein Siegel in warmem Siegelwachs drückt oder wenn man einen Stempel benutzt und ihn aufsetzt. Der Sohn ist der vollkommene Abdruck. Heute könnte man sagen, auch die Kopie, Ausdruck, die exakte Reproduktion des Wesenscharakters Gottes. Und zwar der Herrlichkeit Gottes und des Wesens Gottes. Also Wesen und Macht und Herrlichkeit Gottes und Jesu sind vollkommen identisch und vollkommen detailgetreu nachgebildet. So werden sie erkennbar für uns. Jesus gibt ganz exakt und vollständig Gottes Charakter wieder. Im Johannesevangelium heißt es dann auch, Johannes 1, 24, Gottes ganze Güte und Treue ist uns in Jesus begegnet. Nicht nur ein Puzzlestein von Treue, sondern ganze Treue und ganze Güte ist uns begegnet. Wenn wir das Leben Jesu anschauen, können wir immer sagen, so ist Gott. So ist Gott. Wenn Jesus krank heilt, dann können wir sagen, so ist Gott. So geht Gott mit Krankheit um. Wenn Jesus die Schuldige nicht verdammt, dann sagt sein Tun, so ist Gott, der verdammt die Schuldige nicht. Der will vergeben, versöhnen, verwandeln, neu machen. Und dafür gibt er selbst sein Leben. So ist Gott. Wenn Jesus nicht auf andere herabschaut, dann sagt er damit, so ist Gott. Denn der schaut nicht auf uns herab und hält uns alle für blöd, sondern schaut auf uns herab und hält uns für bedürftig. Das ist der Blick Gottes auf uns Menschen. Wenn Jesus sagt, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, dann heißt das, so ist Gott. Und dieser Gott lädt jeden ein. Auch dich und mich. Ich könnte das noch weitermachen. Ich lese nur noch mal den Vers 4. Er, Jesus, steht hoch über den Engeln. Und ich lese ihn bewusst vor, jetzt auch noch mal im Zusammenhang mit der Weihnachtsgeschichte. Wir wissen ja aus dem Lukas, da erscheint der Erzengel mit den himmlischen Herrschern und kündigt die Geburt Jesu an. Und bei denen leuchtet's. Und im Stall muffelt's. So. Und jetzt wird hier gesagt, er, Jesus, steht hoch über den Engeln, wie der Sohnesname, den Gott ihm verliehen hat, den Engelnamen an Würde übertrifft. Amen.